Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es unseres Fußes Leuchte ist, dass das Licht auf unserem Weg ist. Danke, dass dein Wort Kraft hat. Danke, Herr, dass dein Wort uns ermutigt, dass es aufbaut, dass es tröstet, dass es befreit. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt ja mich segnest, aber vor allem auch die Zuhörer segnest. Danke, dass du uns heute neue Sachen, neue Dinge aus deinem Wort offenbaren möchtest und dass du uns Jesus groß machen möchtest, dass du uns den Vater groß machen möchtest. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du uns hilfst, zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben in Zeiten, die nicht immer einfach sind, die herausfordernd sind. Es kann passieren, dass du die Zeitung aufschlägst und eine Menge Meldungen können dich beunruhigen. Die Kriminalitätsrate steigt, der Aktienmarkt sinkt, die Wohnungspreise steigen. Das freut dich, wenn du Vermieter bist. Das freut dich allerdings nicht, wenn du Mieter bist. Die Spritpreise steigen beständig. Und es gibt viele Dinge, die nicht verlässlich sind, viele, viele Dinge auf der Welt, die nicht stabil sind. Und in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir entdecken und dass wir erkennen, was unser Fundament ist. Und dass es eine Person gibt, die unabhängig vom Zeitgeist, die unabhängig von all den Dingen, die um uns herum so unstabil sind, die fest ist. Und das ist Gott selber. Jakobus beschreibt ihn als den Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel in Folge von Schatten. Das heißt, Gott ist in seiner Person total fest. Er steht fest, unabhängig davon, was um uns herum auch irgendwo immer wieder wegzubrechen scheint. Und ihr Lieben, das ist eine lebendige Hoffnung, die wir haben. Das ist eine lebendige Hoffnung, die uns durchträgt durch jeden Umstand, durch jede Schwierigkeit und durch jede Herausforderung. Und das ist eine Person, die ich sehr schätze in der Bibel, kapiert hatte. Und das ist König David. König David ist jemand, der immer wieder sagte und der dieses Prinzip verstanden hatte, wer Gott ist und der Gott zu seinem Fundament gemacht hat. Und er hat es getan, indem er immer wieder gesagt hat, Gott, du bist mein Fels. Immer und immer wieder trifft David diese Aussage. Und wenn dir gerade in deinem Leben bestimmte Dinge Angst machen, wenn du mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast, dann ist es sehr gut, dass du heute Morgen hier bist, weil ich glaube, dass Gott durch dieses Felssein, was er ist, uns eine tiefere Erkenntnis heute geben möchte, heute Morgen, über diese Wahrheit. Schlagt mal eure Bibeln, wenn ihr die dabei habt, auf im Psalm 31. Das sind die ersten Verse, auf die wir eingehen wollen. Psalm 31 und ich lese ab Vers 2. Und dort heißt es, bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr. Eilends errette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du, und um deines Namens willen führe und leite mich. Davids Äußerung, dass Gott sein Fels und seine Festung ist, die sind sehr, sehr wichtig. Es ist etwas, was David wirklich eingeprägt hatte, was er realisierte über die Jahre. Schon als er irgendwie Hirtenjunge gewesen ist, Bevor man diese Geschichte von David und Goliath, die kennen ja die meisten. Aber als ich da diese Woche mal wieder reingeguckt hatte, da fiel mir das auf, bevor David gegen Goliath zog, kämpfte er gegen Löwen, kämpfte er gegen Bären. Und in dieser Zeit, und die Bären und die Löwen, die sind ja im Gegenzug zu Goliath kleiner. Aber er musste gegen Löwen, er musste gegen Bären kämpfen und das hat ihn erst ermöglicht, gegen Goliath siegreich zu sein. Und so baute sich Stück für Stück dieses Verständnis in David auf, dass Gott sein Fels ist. Das war nichts, was irgendwie von heute auf morgen irgendwie kam, sondern in den Herausforderungen und in den Schwierigkeiten, die David hatte, die ihm im Alltag begegneten, ging er in diesen Situationen zu Gott und realisierte immer und immer wieder, dass Gott treu ist und dass Gott ein Fels ist. Und so erwähnte er das immer und immer wieder in den Psalmen. Und wenn er seinen Feinden gegenüberstand, dann berief sich Gott als Fels. Und wenn er Führung brauchte in seinem Leben, wenn es an Weggabelung ging, wo er nicht wusste, ey, in welche Richtung soll ich gehen, dann berief er sich auf Gott als seinen Felsen. Wenn er Probleme mit Sünde hat, dann, und es passierte David auch, dass er immer mal wieder in Sünde fiel, aber auch dann berief er sich als Gott oder berief er sich zu Gott als seinen Fels. Immer und immer wieder nannte David Gott seinen Felsen. Und das Spannende, und das, was wir an der Stelle auch lernen können, das ist, David nannte nicht Gott, du bist ein Fels. Gott, du bist der Fels. Sondern David hatte erkannt, und das lesen wir, dass er sagt, Gott, du bist mein Fels. Und dieses kleine Wort, es ist sehr, sehr entscheidend. Es ist nicht wichtig, ob Gott der Fels ist. Für dich persönlich ist es nicht wichtig, ob Gott der Fels ist. Es ist viel, viel wichtiger, ob Gott dein Fels ist. Ob du von Gott sagen kannst, er ist mein Fels heute Morgen. Für ihn war das was Persönliches. Und es ist auch der Unterschied, wenn man mit Menschen irgendwie auf der Straße spricht, eine höhere Instanz, eine höhere Kraft, unpersönlich akzeptieren ganz, ganz viele Menschen. Aber der Unterschied und das Entscheidende ist die Frage, ist Gott dein Fels? Hast du dein Leben gegründet? Stehst du fest auf diesem Fels? Die nächste Stelle, die ich mir anschauen möchte mit euch, ist Psalm 18. Und dort heißt es, ich liebe, ab Vers 2, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Und ein Fels symbolisiert etwas. Ein Fels, und David gebraucht den Fels als Bild für etwas, was zuverlässig ist, was nicht wankt, was völlig verlässlich und zuverlässig ist, vollkommen stabil, etwas, was nicht wegbricht. Es ist ein Symbol von Beständigkeit, von Stärke, von Unvergänglichkeit. Von Generation zu Generation, heißt es auch in der Bibel, ist Gott, wie er ist. Er kann sich nicht verändern, er wankt nicht. Und ihr Lieben, das ist doch eine absolute Hoffnung für uns als Menschen, zu wissen, Gott wankt nicht. Er ist Fels. Er steht fest. Du bist mein, als David Gott seinen Felsen nannte, da sagte er, du bist meine Zuflucht. Du bist meine Sicherheit. Du bist mein Schild. Du bist mein Schutz. Du bist mein Gott. Du bist alles, was ich habe und was ich brauche. Und du bist stabil, du gibst meinem Leben Stabilität, du gibst meinem Leben Sicherheit. Und dasselbe gilt für uns. Wenn wir sagen, Gott, du bist mein Fels, dann sagen wir im Grunde, Herr, ich verlasse mich auf dich. Ich vertraue drauf, dass du mich durchbringst. Ich vertraue drauf in meinen Nöten, in meinen Herausforderungen. Ich werde mich bei dir bergen. Und wenn ich das tue, dann werde ich immer und immer wieder erleben, wie du mir raushilfst, wie du mich ermutigst, wie du mir Stärke und wie du mir Kraft gibst. Jetzt würde ich mir ganz gerne einige Verse angucken, wo David noch ein bisschen weitergeht. Und zwar ist das Psalm 62, die Verse 2 und 3. Dort heißt es, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Und wenn wir den Vers weiter verfolgen, in Vers 9 schließt es dann mit einem Selah. Weiß jemand, was Selah bedeutet? Es ist ein hebräischer Ausdruck, der immer und immer wieder in den Psalmen vorkommt und der letztlich sagt, nimm dir Zeit und denke über das, was gerade geschrieben wurde, nach. Das finde ich klasse. Dieses kleine Wort Selah ist letztlich wie wenn Gott selber, du liest Gottes Wort und dann hebt Gott quasi selber so ein Schild hoch und sagt, hey, damit du es jetzt nicht verraffst, was du gerade alles gelesen hast, mach hier mal einen Punkt. Mach hier, erinnere dich in deinem Lesen und in dem, dass du gerade Gottes Wort konsumierst, erinnere dich, mach einen Punkt und denke drüber nach, damit du realisierst, dass das, was du gerade gelesen hast, dass es wahr ist. Dass es trägt. Mein Fels und mein Heil. So die Frage heute Morgen ist letztlich, wer oder was ist deine Hoffnung? Worauf stellst du dein Leben? Ist es deine Altersvorsorge? Ist es deine Versicherung? Ist es deine Rente? Deine Immobilie? Ist es eine Aktiengesellschaft? Ist es das Krankenhaus? Was ist es? Wer oder was ist die Hoffnung deines Lebens? Und wenn es eines dieser Dinge eben sind, die können zu einem gewissen Grad können sie dich absichern. Aber wenn wir ehrlich sind, dann realisieren wir eigentlich auch mehr und mehr, dass wir in Zeiten leben, wo nichts mehr wirklich sicher ist. Stimmt das? Und wo wir eigentlich und das glaube ich auch, dass mehr und mehr Zulauf kommen wird. Je härter das Leben ist, desto mehr sind die Menschen auf der Suche nach Orten, wo Hoffnung ist. Nach Orten, wo ihnen Sinn und wo ihnen Zuversicht und Halt angeboten werden. Und ihr Lieben, das ist die Gemeinde Jesu. Das sind wir. Wir sind Teil dessen von Gottes großartigen Plan zur Rettung und zur Wiederherstellung der Welt. Schön, dass euch das so begeistert. Mich auch, ja. Gott hat beschlossen, dass er Veränderung auf dieser Erde nicht dadurch zustande bringt, dass er seinen himmlischen Zauberstab schwingt, sondern er hat sich eine Gemeinde berufen. Männer und Frauen Gottes, gefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, die dem Zeitalter und dem trotzen und sich hinstellen und sagen, hey, wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Gott, der lebt, er ist unser Fels, er ist unser Friedefürst, er ist unser, der große Ich Bin, der sich nicht verändert. Lass uns nochmal reinschauen in Psalm 62, nochmal in Vers 3 und in Vers 7. Dort heißt es, David sagt, er ist mein Fels und mein Heil. Das steht in beiden Versen, mein Fels, also in Psalm 62, Vers 3 und Vers 7, steht beide Male diese Aussage, mein Fels und mein Heil. Und ich erwähne das, weil das hebräische Wort, das ist super spannend. Das hebräische Wort für Heil geht viel, viel weiter, als das hier im Deutschen übersetzt wird. Wir ersetzen das, oder im Deutschen übersetzen wir dieses Wort mit Hilfe und mit Heil, was im Hebräischen eigentlich viel, viel weiter geht. Und es bedeutet Sieg, es bedeutet Wohlstand, es bedeutet Befreiung und es bedeutet körperliche Gesundheit. Das alles hat David in Gott gesehen, wenn er sagt, du bist mein Fels und mein Heil, dann sagt er, Gott, du bist mein Fels, du bist mein Heil und sagt im Umkehrschluss, Gott, du bist mein Sieg, du bist mein Wohlstand, du bist meine körperliche Heilung, du bist meine Befreiung, du bist mein Retter. All das, ihr Lieben, sagt, drückt David aus, wenn er sagt, du bist mein Fels und du bist mein Heil. Und es geht noch weiter. Im Hebräischen, ich sage euch jetzt, was es heißt Jeshua. Jeshua bedeutet Heil und Jeshua ist der Name von Jesus Christus, unserem Retter, der für uns gestorben ist, an unserer Stelle. Aber er tat es, ihr Lieben, damit wir nicht irgendwie Larifari durchs Leben schlappen, bedrückt und depressiv und all das, sondern es fand ein Tausch statt am Kreuz. Er hat eine vollkommene Erlösung errungen am Kreuz von Golgatha, die du und ich, die wir uns zu eigen machen dürfen. Und letztlich besteht der Weg als Christ, das Leben als Christ zu wachsen, es besteht darin, mehr und mehr Offenbarung über das Kreuz zu bekommen. Mehr und mehr zu realisieren, was tatsächlich da passiert ist und sich das anzueignen und zu sagen, es gehört mir. Er ist mein Fels. Er ist der Fels meiner Befreiung. Jesus ist der Fels meines Wohlstandes. Er versorgt mich. Darauf vertraue ich. Er ist der Fels meiner Gesundheit. Er ist der Fels meiner Vergebung. Er ist der Fels meines Friedens. Ich verlasse mich in allen Dingen auf ihn. Er vollbrachte all diese Dinge am Kreuz. Geht mal mit mir in Psalm 78. Einige dieser Verse handeln von einem Ereignis, eigentlich von ein paar Ereignissen, die den Israeliten in der Wüste widerfahren sind. Nachdem sie der ägyptischen Gefangenschaft entkommen waren, lesen wir in Psalm 78 in Vers 16, er ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse. Und Vers 20, siehe, den Felsen hat er geschlagen und Wasser floss heraus und Bäche strömten. Und der Zusammenhang der Geschichte ist folgender. Das Volk Israel war aus Ägypten herausgeführt worden. Gott hatte die Ägypter mit den 10 Plagen gestraft und jetzt war das Volk also in der Wüste und sie hatten tatsächlich diese wirren Gedanken, dass Gott sie in die Wüste geführt hätte, um sie dort zugrunde zu richten. Das war, womit sie Gott angeklagt hatten. Überleg mal, Gott schenkt 10 Plagen für die Ägypter, befreit das Volk Israel aus Ägypten heraus, mit Donner, mit Wonne, er führt sie durch das Rote Meer, die laufen durch das Rote Meer wie über einen roten Teppich. Ja, im Umkehrschluss, die Ägypter versuchen das, saufen ab. Das komplette ägyptische Heer wird zerstört durch ein Eingreifen Gottes. Jetzt laufen sie einige Tage durch die Wüste und meinen, Gott hätte sie in die Wüste geführt, damit sie dort verrecken. Ich soll dir was sagen heute Morgen. Gott hat dich im übertragenen Sinne auch herausgeführt aus Ägypten. Er hat dich herausgeführt aus Knechtschaft, von Sünde und von Schuld. Er hat dich befreit von der Macht der Finsternis und er hat dich versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So heißt es in Kolosser 1, Vers 13. Und das hat er nicht getan, damit du jetzt in Schwierigkeiten und Herausforderungen absäufst. So ist Gott nicht. Sondern Gott hat Pläne und er hat gute Pläne und so gab Gott Mose den Auftrag, das Volk zu versammeln und dann sollte Mose mit seinem Stab diesen Fels schlagen. Und Mose schlug den Felsen und was passierte? Es quoll Wasser heraus. Wasser floss aus dem Felsen und das Volk konnte trinken. So, jetzt tranken die, füllten vielleicht ihre Fläschchen voll, gingen weiter und wenige Tage später kam das gleiche Problem. Wieder murrte das Volk, wieder gab es irgendwie scheinbar nichts zu trinken und jetzt sagte Gott, und hier ist es wichtig, Gott veränderte das. Beim ersten Mal sollte Mose den Fels schlagen und Wasser quoll heraus und jetzt sagte Gott, sprich zu dem Felsen. Versammle das Volk dieses Mal, aber sprich zu dem Felsen und das Wasser wird herauskommen. Allerdings war es so, dass anstatt, dass er zu dem Felsen sprach, wie Gott ihm das aufgetragen hatte, schlug Mose den Felsen nochmal. Er war so wütend, er war so erbost über das Volk, dass sie wieder rebellierten gegen Gott, dass er irgendwie mit seinem Zorn nicht anders konnte und er schlug wieder auf den Felsen. Und Gott ruft Mose beiseite und sagt, hey Mose, weil du mir nicht hierin ungehorsam warst, wirst du das verheißene Land nicht betreten. Das war der Grund, warum Mose das verheißene Land nicht betreten durfte. Du kannst auf den Berg gehen, du kannst rüberblicken, aber du wirst deine Füße nie in das verheißene Land reinsetzen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich mir gedacht habe, Menschenskinder, hey Gott, Mose war doch an so vielen Stellen, war er doch so treu. Wieso bist du denn jetzt hier so kleinlich? Wie kann denn das sein? Also wenn ich da von mir ausgehe, meine Güte, dann hätte ich aber das verheißene Land nie betreten. Das kann doch nicht sein. Der Mann verlor seine Beherrschung eine Minute lang und du sagst, okay, hey, kein verheißenes Land. Ende aus, die Maus. Vorbei. Kein Erbe, Manuel, du hast die Beherrschung verloren. Du bist mit deiner Stimme in dem letzten Konflikt etwas zu laut gewesen. Erwarte keinen Segen mehr von mir. Aber wisst ihr was? Es steckt ganz, ganz viel dahinter. Hinter diesem zweiten Mal, wo Mose mit dem Stecken auf den Fels geschlagen hat. Die Lösung und das größere Bild, das zeigt uns Paulus in 1. Korinther 10, Vers 4. Dort heißt es doch tatsächlich, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war Christus. Das heißt, das war im alten Bund unter der Zeit von Mose, dieser Fels, den er geschlagen hatte, es war ein prophetisches Bild auf Jesus Christus. Und das Leben der Menschheit sollte, ja, oder es wurde auf Golgatha, wurde das Menschenleben, wir wurden errettet durch Jesus Christus. Es sollte eine Offenbarung Jesu Christi und des Werkes sein, in der Wüste schon. Auf das, was kommen wird, auf Golgatha. Jetzt ist aber der Punkt der, dass es ausreicht, dass Jesus einmal gekreuzigt wurde. Er wurde einmal gekreuzigt und in dieser Kreuzigung, in dem, was wir gefeiert haben vor einigen Wochen zu Ostern, hat er einmal durch seinen Tod die völlige Erlösung klargemacht für alle Menschen. Das heißt, daraus entspringt die Errettung. Dadurch, dass der Felsen geschlagen wurde, quoll Wasser raus. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben war, kam Errettung in unsere Welt. Und wir machen uns das zu eigen, indem wir sagen, ja, Herr. Er musste nicht nochmal geschlagen werden. Er wurde einmal gekreuzigt. Jesus empfing einmal die Striemen auf seinem Rücken. Er wurde einmal bespuckt und verleumdet. Und er trug einmal die Dornenkrone. Er trug unsere Sünden. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und ab diesem Zeitpunkt, ihr Lieben, braucht der Fels nicht mehr geschlagen zu werden, sondern es reicht aus, zu dem Felsen zu sprechen. Um die Kraft freizusetzen, damit das Wasser fließt, musste der Felsen nur einmal geschlagen werden und nicht zweimal. Ein Strom des Segens, um den Nöten der leidenden Menschheit zu begegnen. Eine Quelle des Lebens, um die durstige Seele zu befriedigen. Aber Mose zerstörte das, was eigentlich als Bild der Erlösung für die ganze Menschheit hinweisen sollte, was darauf hinweisen sollte. Und mit diesem Hintergrund wird die Sache bedeutend klarer, oder? Es war wichtig für Gott, denn das Leben von Milliarden von Seelen, das hängt auch irgendwo an diesem Bild. Die Frage ist, was machen wir in Schwierigkeit und in Herausforderung zu unserem Felsen? Ich las eine Geschichte über Oliver Cromwell, der einen sehr wichtigen Auftrag der englischen Regierung ausführte. Und wie in damals in den Tagen war es üblich, dass die Kammerdiener mit den Chefs, also mit ihren Herren im gleichen Raum schliefen. Der Diener, der schlief sofort ein. Wachte aber mitten in der Nacht auf und realisierte, dass sein Herr, also Cromwell, dass der noch wach da lag und nicht schlafen konnte. Und mitten in der Nacht also fragt er ihn, Sir, darf ich Ihnen mal zwei Fragen stellen? Und Sir Cromwell sagt, ja, stell zwei Fragen. Und er fragt ihn, warum können Sie nicht schlafen? Es ist der Auftrag. Und er sagt, ich habe Angst, dass unser Unternehmen scheitert, aber es ist wichtig, dass es gelingt. Und sein Diener sagt, Sir, kann ich Ihnen mal ein oder zwei Fragen stellen? Sir, herrscht Gott über die Welt, bevor wir geboren wurden? Und er sagte, ja, das tat er. Daraufhin der Kammerdiener, wird Gott über die Erde herrschen, nachdem wir tot sind? Und er sagte, ja, das wird er. Er sagte, Sir, warum sollten wir Gott nicht in der Gegenwart herrschen lassen? Und diese Aussage, die traf diesen Cromwell wie ein Blitz und er realisierte, hey, meine Gegenwart, meine Zukunft, meine Vergangenheit, letztlich, es ist alles in den Händen Gottes. Warum nicht den Fels der Ewigkeit über unsere Gegenwart herrschen lassen? Die Geschichte brachte mich zu einer anderen, die ich vor kurzem las. Während des Zweiten Weltkriegs wurde London immer wieder bombardiert. Und dann war es so, dass wenn die Bomber eben kamen, dass alle Leute von London in diverse Luftschutzbunker halt gingen, um sich dort zu verbergen. Jetzt war es so, dass als einige Male nachdem diese Sirene ertönte, kam eine bestimmte Frau, die sonst immer mit den anderen in den Luftschutzbunkern waren, die kam nicht. Diverse Tage, die Sirenen heulten, alle Leute waren im Luftschutzbunker, nur diese Frau, die war nicht da. Alle Leute dachten schon, meine Güte, die wird wahrscheinlich gefallen sein, die wird irgendwie von der Bombe zerfetzt worden sein oder sonstiges. Aber eines Tages traf sie jemand auf der Straße, lief da die Straße lang und fragte sie, hey, sag mal, wo warst denn du die ganzen letzten Tage gewesen? Die Luftangriffe waren, die Sirenen haben geheult, alle waren im Luftschutzbunker. Jetzt sagt die Frau, du, eines Abends las ich nachts in meiner Bibel. Und dort las ich den Vers, wo es doch heißt, Gott schläft und schlummert nicht. Also habe ich beschlossen, wenn Gott nicht schläft, wenn er auf mich aufpasst, dann besteht für mich überhaupt gar keine Sorge, dass er auf mich aufpassen kann. Und so habe ich das Licht ausgemacht und habe einfach beruhigt geschlafen. Und ich denke, das ist eine interessante Geschichte, die zeigt, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann können wir ruhen. So ist also die Frage, die ich jetzt in der Zeit, die mir bleibt, beantworten möchte. Wie kann ich Gott, also ganz praktisch, wenn ich sage, ich will so sein wie diese Frau, ich will so sein wie Cromwell in meinem Alltag, wie kann das gelingen? Wie kann ich Gott zu meinem Felsen machen? Wie gelingt das? Und da ist mein erster Punkt der, wenn du Gott zu deinem Felsen machen möchtest, dann musst du sein Wort zu deinem Fels machen. Es beginnt damit, dass wir Gottes Wort zu unserem Fels machen, dass wir unser Vertrauen setzen auf das, was in Gottes Wort steht. Dass es unser Fundament wird, auf dem wir stehen. Und das unabhängig davon, in was für einem Bereich. Ob es das Zehnten geben ist, ob es das ist, dass du die Ältesten rufst, wenn du krank bist, ob es das ist, dass du wirst das sehen, was du erntest. All diese Dinge beschreiben Einzelheiten des Wortes Gottes. Allerdings wird es nur aktiv, indem wir handeln. Wir können Gottes Wort nicht einfach nur denken. Wir können nicht einfach nur das symbolisch irgendwie so hindrehen, sondern es geht darum, dass wir Gottes Wort tun. Wenn wir nach Gottes Wort handeln, dann stellen wir uns drauf. Nur wenn wir wirklich das lesen und wenn wir umsetzen, was wir lesen, machen wir tatsächlich Gottes Wort zu unserem Fels. Es gibt keinen echten Glauben ohne Taten. Und viele Leute reden groß, aber da ist nichts hinter. Die Verheißungen Gottes, die tragen dich durch. Es wird zur höchsten, Gottes Wort wird zur höchsten Autorität in deinem Leben, wenn du bereit bist, das, was du liest, umzusetzen. Wenn du danach handelst. Der zweite Punkt ist, wenn du Gottes Wort zu deinem Felsen gemacht hast, dann geht es darum, das zu tun, was Mose hätte tun sollen an der zweiten Stelle, nämlich zu dem Fels zu sprechen. Wenn du Gottes Wort zum Felsen gemacht hast, dann sprich zu dem Fels. Und wir tun das vor allem durch Flehen und durch Gebet. Im Psalm 28, da heißt es, zu dir, Herr, rufe ich mein Fels. David rief zu Gott als seinem Felsen in seinen Nöten und wende dich nicht schweigend von mir ab, dass du nicht gegen mich verstummst und ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempelraum. Das erste, die erste Art, wie wir zu Gott sprechen, als unserem Fels, ist Flehen und Gebet. Du sprichst zu Gott durch dein Flehen und durch dein Gebet. Im Philipperbrief, da beschreibt Paulus das und sagt, Seid um nichts besorgt, sondern macht in allem durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund. Das heißt, Gott kann es tun, aber manchmal haben wir nicht, weil wir nicht beten. Weil wir nicht flehen, weil wir nicht sagen, Gott, hier brauche ich einen Durchbruch. Hier brauche ich dein Eingreifen, hier brauche ich deine Führung, hier brauche ich eine Antwort. Wir beschneiden uns oft selbst von den Segnungen Gottes, weil wir nicht flehen und weil wir nicht beten. Und wie gesagt, der Fels war geschlagen, das Wasser quoll heraus und es soll es auch für dich tun. Das ist dieses prophetische Bild. Am Kreuz wurde Jesus geschlagen, der Fels wurde geschlagen, Wasser quoll hervor und Erlösung kam. Völlige Erlösung. Das heißt, es ist vollbracht. Die Leitungen sind quasi gelegt. Gott hat es für dich klar gemacht, dass du durch das Sprechen zu dem Felsen dafür sorgen kannst, dass das Wasser rausfließt, weil der Fels geschlagen wurde. Es gab ein Schiff vor der Küste Kanadas und sie sandten SOS-Rufe, weil ihr Wasservorrat aufgebraucht war. Sie hatten also kein frisches Wasser mehr und waren in Gefahr umzukommen. Und jetzt sandten sie also einen SOS-Ruf und bekamen folgende Antwort zurück. Lassen Sie Ihre Eimer runter. Lassen Sie Ihre Eimer runter. Das war die Antwort von der Küstenwache. Dieses Schiff wusste nicht, dass sie in die Mündung eines Flusses namens St. Lawrence irgendwo eingefahren waren und dieser Fluss, der trug Süßwasser. Das heißt, sie konnten ihre Eimer runterlassen, sie fuhren die ganze Zeit auf Süßwasser und hatten alles, was sie brauchen. Die Versorgung, die sie benötigten, die war da. Und wisst ihr was? Gott hat bereits alle Versorgung für dich arrangiert. Alles, was du tun musst, ist dein Eimer runterlassen. Alle Verheißungen sind, Paulus beschreibt es, in ihm, in Christus, sind die Verheißungen Ja und Amen. Da besteht kein Zweifel mehr. Wenn du Gott auf der Basis seines Wortes begegnest, wenn du diese Verheißungen, die Gott in seinem Wort hat, wenn du die für dich in Anspruch nimmst, dann ist da Ja und Amen. Nicht vielleicht, eventuell, schauen wir mal, wie ich drauf bin. Leute, das ist eine menschliche Art und Weise, über Gott zu denken. Es ist Ja und es ist Amen in den Verheißungen Gottes. Wer aufgepasst hat, als ich diesen Vers aus Philipper zitiert hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich eine wichtige Sache vergessen habe. Paulus schreibt, wir sollen unsere Anliegen vor Gott kundtun. Im Gebet mit Flehen und Danksagung. Und ihr Lieben, Danksagung ist Lobpreis. Danksagung bedeutet, Gott die Ehre zu geben, auch in Situationen, wo vielleicht der Durchbruch noch nicht da ist. Da ist eine Herausforderung drin, aber es ist wie mit einem Zahlenschloss. Wenn du ein Zahlenschloss hast und du hast eine Ziffer nicht, dann geht das Schloss nicht auf. Und Gott möchte nicht, dass das Schloss zubleibt, sondern er sagt, hey, wenn du Versorgung haben willst, dann tu deine Anliegen vor mir kund, im Gebet, mit Flehen und mit Danksagung. Und du wirst erleben, wie das Wasser aus dem Felsen herausquillt. Du wirst erleben, wie Gott anfängt und wie er handelt und wie er aktiv wird für dich. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Der Vorhang ist zerrissen, haben wir heute schon gehört. Kleine Anekdote vielleicht noch zu dieser Stelle. Im Alten Testament durfte tatsächlich der hohe Priester einmal im Jahr eben zum Versöhnungstag, an dem er für seine Schuld und dann für die Schuld des Volkes Buße tat, durfte er einmal ins Allerheiligste. Ein einziges Mal. Und die Überlieferung sagt, dass er an seinen Fußfersen kleine Glöckchen hatte, damit die Leute drinnen, die draußen waren, hörten, klingelingeling, ach, er lebt noch. Wenn er nämlich, es war so, dass er musste eine Kuh oder ein Schaf musste er schlachten für sich selber. Leute, im Alten Testament heiliger Gott. Jetzt immer noch heiliger Gott. Aber es ist nicht mehr so, dass diese Heiligkeit, die steht nicht mehr in Frage, im Gegensatz zu der Zeit im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ich das Bild schon mal gebracht habe, aber das versinnbildlicht für mich ganz, ganz toll, was im Alten Testament wurden Tiere geschlachtet zur Vergebung von Schuld und Sünde. Blut musste immer fließen, damit Sünde bedeckt wurde. Okay? Aber zur Zeit des Alten Testamentes war Schuld nicht wirklich vergeben. Das, was die Opfer von was das Tieropfer damals bewirkte, war, dass Gott seinen Blick wegrichten konnte von der Sünde des Menschen. Im Hebräerbrief wird beschrieben, dass das Blut von Jesus uns für alle Zeit reinigt. Das heißt, in dem Blut Jesu ist die Kraft, die die Tiere eben nicht aufbringen konnten. Gott, das Blut der Tiere, wie gesagt, es führte dazu, dass Gott seinen Blick wegrichten konnte. Wenn da die Sünde ist, konnte Gott seinen Blick wegrichten. Es ist ähnlich, wie wenn du einen Tisch hast und dieser Tisch, du hast ihn neu gekauft, der ist, was weiß ich, furniert oder nicht furniert, und jetzt sagt der Mann meistens seiner Frau, hey, nimm, wenn du eine heiße Tasse hast, nimm und stell was unter. Stimmt das? Weil wenn du das nicht tust, dann kommen irgendwann diese hässlichen weißen Ränder. Okay? Unabhängig davon, ob das jetzt Mann oder Frau war, die eben der dieses Missgeschick passiert ist. Jedenfalls, du hast jetzt diesen weißen Rand, weil du nicht getan hast, was Mann oder Frau halt an der Stelle dir geraten hat. Es war halt irgendwie kein Untersetzer irgendwie da. Und was du jetzt hast, ist ein weißer Fleck auf dem Tisch. Das, was das Tieropfer im Alten Testament, das Blut von den Tieren bewirkt hat, war im Umkehrschluss, wenn du jetzt nimmst eine Decke und du legst diese Decke drauf. Keiner sieht mehr den weißen Fleck. Aber wenn du es hochhebst, ist der weiße Fleck immer noch da. Okay? Gott konnte weggucken von den Sünden. Das, was Jesu Blut tat, das war, dass der Tisch völlig erneuert wurde und der weiße Fleck ist nicht mehr da. Da ist der Umkehrschluss, das ist der Unterschied zwischen dem Blut Jesu und dem Blut von Tieren. So wie ein Mensch in die Welt kam, beschreibt Paulus das, einer kam in die Welt und er brachte Sünde, nämlich der erste Mensch Adam. Was Gott dann eben tat, war, dass er Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, als, und er wurde Mensch, er wurde wie Adam. Adam sündigte, also beschloss Gott, hey, ich werde Mensch und ich opfere mich selber und ich stelle völlig alles wieder her. Ein Mensch brachte die Sünde in die Welt, ein Mensch, Jesus Christus, brachte völlige Erlösung. Mit Danksagung. Wenn wir das realisieren, wenn wir wirklich realisieren, uns ist unsere Schuld vergeben, wisst ihr, wie wir jubeln? Wisst ihr, wie wir feiern? Wisst ihr, wie wir tanzen? Meine Güte, manchmal denke ich mir echt, hey, Borussia wird, Dortmund wird wieder, ne? Die gewinnen die Bundesliga und die sind am Feiern. Und wir haben ewiges Leben, wir haben Vergebung unserer Schuld, wir sind Kinder des Höchsten, wir sind gerecht gemacht, wir sind Erben von Verheißungen. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Also mal ehrlich, teilweise ist das, was wir Gott sonntags morgens geben, das ist abgestanden, das ist eine alte Konserve. Ich möchte dich ermutigen, wenn du morgens aufstehst, dass du erstmal Halleluja, das ist ein neuer Tag, es ist ein guter Tag, es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich entscheide mich jetzt, mich zu freuen und fröhlich zu sein. Da sind Segnungen des Himmels für mich vorbereitet. Ich bin gesegnet und ich bin von Gott eingesetzt, ein Segen zu sein. Und Gott hat Werke vorbereitet heute für mich, in denen ich wandeln werde. Ich bin der Kopf und ich bin nicht der Schwanz. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Merkt ihr, wie sich irgendwie was schwingt, wenn man das hört? Allein wenn man das hört und wenn man es dann noch selber praktiziert, ich kann dir sagen, dein Blick verändert sich. Und darum geht es, dass wir realisieren, was Christus in uns getan hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt letztlich, weil Jesus in dir lebt, weil du Teil der Gemeinde bist, gibt es eigentlich für einen anderen Menschen an dem Montag, Montagmorgen, nichts Besseres, als dich zu treffen. Ja, Leute, so ist es, so sieht Gott uns. Ein wenig geringer als die Engel, beschreibt David. Mit Herrlichkeit und Ehre geschmückt und gekrönt. Von Gott selbst. Noch eine interessante, gute Geschichte, um dieses Ding von wegen Danksagung nicht zu vergessen. Ein amerikanischer Pastor war als eines von 12 Kindern auf einer Farm groß geworden. Und er war der Jüngste. Überall, wo er jetzt hinkam und irgendwo predigte, da schwärmte der von bestimmten Gebäckstücken, die seine Mutter gebacken hat. Der kam in irgendeine Gemeinde rein und das Erste, was er irgendwo sagte, Leute, wenn ihr irgendwann mal zu mir nach Hause kommt, dann müsst ihr diese Gebäckstücke meiner Mutter, die müsst ihr mal essen. Er beschrieb das dann, dass er jedes Mal, wenn es eben diese Gebäckstücke gab, er nahm das, drückte seinen Finger rein und er füllte das noch voll mit Zucker, mit Rohrzuckersirup. Und dann beschrieb er das und sagte, hey, wenn du dann da reingebissen hast, dann meinst du, du bist gestorben und angekommen in der Ewigkeit. So, und jetzt war es so, dieser Pastor hatte, wie gesagt, 12, oder er war das 12. Kind und er war der Jüngste. Wann immer jetzt eben diese Gebäckteilchen die Mutter gebacken hatte, kam es eben vor, dass ein einziges Ding übrig blieb. Ja, jeder hatte irgendwie halt seinen Teil bekommen und es war eine große Familie und jetzt blieb ein Ding über. Und er wusste, hey, ich kann das Ding nicht, körperlich bin ich meinen Geschwistern, meinen Brüdern bin ich unterlegen. Ja, also so kann das Ding nicht laufen. Aber er sagte, ich kannte das Geheimnis. Ich kannte das Geheimnis. Wann immer das passierte, wie gesagt, dass dieses eine Teil noch auf dem Tisch stand, tat ich Folgendes. Mit meiner piepsigen Stimme sagte ich, danke Papa für den letzten Keks. Und wann immer das passierte, schaute mein Vater hoch, guckte auf mich und meine Brüder mussten zugucken, wie der Keks in meine Richtung wanderte. Er hatte das Prinzip kapiert von Danksagung. Danke, Papa, für den Keks. Wir sollen unsere Anliegen vor Gott kundtun, mit Gebet, mit Flehen und dann mit Danksagung. Ihr Lieben, das ist nicht, Herr, wenn es dein Wille ist, mich zu heilen, dann tu es doch. Ich weiß, deine Pläne sind höher als meine Pläne. Ja, der Teil stimmt. Seine Pläne sind tatsächlich höher als deine Pläne. Aber der Punkt ist doch, dass er gesagt hat, dass er möchte, dass wir geheilt sind. Zum Beispiel. Also jetzt möchte ich mich nicht auf diese theologische Frage an der Stelle jetzt einlassen, warum bestimmte Leute halt noch nicht geheilt werden. Da haben genug Leute Bücher drüber geschrieben. Die grundsätzliche Frage ist aber, hey, einmal sollen wir beten, was im Willen Gottes ist. Und dann tun wir es mit Danksagung. Das heißt, ich danke dir, dass meine Rechnung beglichen wird. Ich danke dir, Herr, dass ich erleben werde, wie du Lösungen bringst. Das ist die Art, du betest, aber du tust es mit Danksagung. Du tust es, als wär's bereits. Das ist die Art und Weise, wie der Glaube von Abraham wieder beschrieben wird. Abraham rief dem, was noch nicht ist, als wär's bereits. Danke, Herr, dass wir Erweckung haben. Danke, Herr, dass diese Gemeinde voll sein wird. Danke, Herr, dass wir hineinkommen in die Fülle des Heiligen Geistes. Danke, dass die Gaben hier fließen werden. Danke, dass hier Heilung sein wird. Danke, dass hier Befreiung sein wird. Danke, dass wir zur Hoffnung von Alfdorf werden. Ja! Fürchte nichts, du kleine Herde, denn es hat dem Herrn gefallen, es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Jetzt ist die Frage, gucken wir auf die leeren Stühle und sehen leere Stühle oder sehen wir bereits volle? In ihm ist das Ja und das Amen. Ja, ist es Gottes Wille, dass die Menschheit errettet wird? Ja. Ihr Lieben, nachdem wir unsere Anliegen vor Gott gebracht haben, müssen wir danken. Dank ihm für den Keks. Danke Gott, dass er dich gehört hat. Der Kreis des Gebetes schließt sich durch Danksagung. Und dann zwei letzte Punkte. Sei gehorsam. Ihr Lieben, das Dritte, was absolut notwendig ist, wenn du Gott zu deinem Felsen machen möchtest, ist Gehorsam. Ganz, ganz viele Leute in den Gemeinden, sie kommen nicht über bestimmte Punkte hinweg, weil Ungehorsam ihr Leben blockiert. Weil es bestimmte Bereiche gibt, wo sie Gott einfach nicht gehorsam sind. Also stelle fest, wenn du willst, dass Gott dein Fels ist, dann stelle fest, dass du nicht in Ungehorsam lebst. Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mann, wie ein kluger Mann, der sein Haus auf den Fels baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Hey, es geht nicht nur darum, dass wir Sonntag für Sonntag irgendwo eine Predigt hören und dann Montag können wir uns vielleicht noch an die Überschrift erinnern, Dienstag vielleicht noch an einen Punkt und am Mittwoch, da sind wir dann schon wieder, keine Ahnung, JWD von irgendwas. Sondern es geht darum, dass wir umsetzen, dass wir gehorsam sind. Dem Gehorsam, was wir hören aus Gottes Wort. Wir müssen ein Leben im Gehorsam führen und praktizieren, was Jesus lehrte und befahl. Es gibt viele Menschen, die wollen zu dem Felsen sprechen, aber die wollen nicht, dass der Fels zu ihnen spricht. Die sind nicht bereit, das zu tun, was der Fels ihnen aufträgt. Und hier haben wir diese Diskrepanz. Gott nimmt uns beim Wort und er verlangt unseren Gehorsam. Mache Gottes Wort zu deinem Felsen. Sprich zu dem Felsen. Gebet, Flehen, Danksagung. Sei gehorsam. Tu, was Gott dir aufträgt. Und einige sind vielleicht hier und du sagst, Menschenskinder, warum fließt denn da kein Wasser aus dem Felsen raus? Vielleicht ist es der Punkt, dass da noch bestimmte Bereiche in deinem Leben sind, wo Gott von dir Gehorsam fordert und wo Gehorsam notwendig ist, bevor das Wasser anfangen wird zu fließen. Und wenn du all das getan hast, dann koch dir einen Tee. Dann setz dich hin, koch dir einen Tee und warte ab. Sei still und erkenne, dass Gott der Herr ist. Und das ist oftmals der schwierigste Punkt. Wenn du alles erledigt hast, dann geht es darum, dass du eintrittst in diese Ruhe, die es für das Volk Gottes gibt. Dass du dich hinsetzt und dass du sagst, hey Gott, ich habe mich auf dein Wort gestellt. Es ist eine Verheißung, um die es sich dreht. Die Danksagung war da, das Gebet war da, das Flehen war da. Jetzt musst du eingreifen. Jetzt musst du es tun. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels. Warte still. Vater, ich danke dir für uns heute Morgen. Du kennst uns, du weißt um uns, du weißt um unsere Schwierigkeiten, Probleme und Herausforderungen. Ich danke dir, Herr, dass der Fels einmal geschlagen wurde und das Wasser herausquoll. Und Heiliger Geist, ich bete, dass das für uns Wahrheit wird, für jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst, Herr. Wir wollen uns entschließen heute Morgen und wollen dir sagen, du sollst unser Fels sein. Wir wollen sein wie David, der gesagt hat, Gott, du bist mein Fels. Du bist nicht der Fels, du bist nicht ein Fels, sondern du bist mein Fels. Und ich möchte beten, Herr, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, für all die Bereiche, auch für die Bereiche, die nur der Einzelne wirklich kennt, die vielleicht auch noch nicht dir unterstellt sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du gerade jetzt Überzeugungsarbeit leistest, dass du diese Dinge hervorbringst und dass du es uns leicht machst, es dir abzugeben. Herr, wir wollen in deine Segnungen hinein und ich danke dir, dass ich gerade jetzt jeden Einzelnen von uns segnen darf. Mit einer neuen Berührung deiner Kraft, mit Heilung da, wo vielleicht Krankheit ist, mit Befreiung dort, wo Befreiung notwendig ist, aus Schwierigkeiten und aus Negativität, vielleicht aus Depression heraus. Danke, dass neues, frisches Wasser herausquillt, gerade jetzt. Und Gott fordert dich auf und sagt, hey, halt deinen Becher drunter. Halt deinen Becher drunter, aus dem Felsen fließt Wasser. Du darfst trinken. Immer und immer wieder, auch dann, wenn dein Becher gerade droht, irgendwo leer zu werden. Bei mir ist Fülle, ich habe von allem genug und ich möchte, dass du realisierst, dass dein Becher überfließt. Ich bin ein Gott, der den Becher voll schenkt und zwar so voll, dass er überfließt. Ich bin ein Gott des Überflusses. Danke, Vater, dass du uns mehr und mehr Offenbarung über dein Wesen gibst und dass wir mehr und mehr realisieren, wer und wie du bist und wer wir durch dich sind. Und wir ehren dich, Herr, weil du bist unser König, du bist unser Friedefürst, du bist der große Ich Bin. Wir preisen und wir verehren dich für all das, was du für uns getan hast. Danke, Jesus, dass in dir Segen ist. Und diesen Segen, Herr, den bete ich jetzt auch herab auf jedes Leben, auf jeden Einzelnen von uns. Danke, dass dein Segen mit uns geht und dass du uns hilfst, ein Segen zu werden, auch in dieser Stadt, Herr, dort, wo du uns hingestellt hast, dass wir realisieren, Herr, wer wir sind. Amen.